heute Abend, 2. Timotheus 2, Vers 15. Schreibt Paulus seinem echten Glaubenssohne: Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Diese letzten Worte. Ein Arbeiter vor Gott bewährt, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die Elberfelder haben die erste Anmerkung unter A. Genau, wörtlich, eigentlich, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Was sollen wir damit machen? Was ein Orthopäde ist, das wissen wir. Orthopäde heißt einer, der richtig erzieht eigentlich. Da ist das Wort Pädagoge drin. Dass das gerade jetzt ein Orthopäd dann mit Füßen und Schuhen zu tun hat, eigenartig, aber warum? Orthographie heißt Rechtschreibung oder, ne, und so weiter. Also im Griechischen ist das Wort Orthotomeo. Das heißt, richtig schneiden. Also, das Wort schneiden aus dem Griechischen, es meint direkt, dass wenn eine Mutter ein Laib Brot nimmt und jetzt abschneidet und es den Kindern zuteilt, richtig zuteilt. Und nun das Wort der Wahrheit gilt es richtig zu schneiden. Die Elberfelder begreiflicherweise, das kann man nicht im Deutschen einfach so übernehmen, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ja, das ist dem Sinn nach nicht schlecht. Abteilt, unterscheidet. Aha. Das Thema im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15: Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, nämlich der das Wort der Wahrheit recht teilt. Orthotomeo, griechisch, das heißt richtig schneidet. Warum? Nun, der Geist Gottes sich der griechischen Sprache bedienend, nun ausgerechnet das Wort mit einem Messer schneiden wählt, um das Wort Gottes richtig zu teilen. Haben wir eine plausible Erklärung, wie es ja nicht selten ist, dass die Probleme und die Fragen, die im Neuen Testament nicht beantwortet werden, gelöst werden, im Alten Testament längst beantwortet sind, erklärt sind. So schlagen wir auf 3. Mose, Kapitel 7, und lesen die ersten Verse. Und vor uns sind Opfergesetze, genaue Vorschriften, wie ein Opfertier, das jetzt geopfert wird, wirklich jetzt buchstäblich mit dem Messer, mit scharfem Messer, jetzt ganz sorgfältig in die verschiedenen Stücke der verschiedenen Organe fein säuberlich getrennt werden soll. Jetzt haben wir Messerschärfe und haben ein Ganzes, einen ganzen Tierleib und die verschiedensten Tierleiber, die als Opfer in Frage kamen, und einzelne Tiere oder die gleichen Tiere zu ganz verschiedenen Opfern. Friedensopfer, Schlachtopfer, Ganzopfer und wie sie alle heißen. Nun, 3. Mose 7. Und dies ist das Gesetz des Schuldopfers. Es ist hochheilig. An dem Orte, wo man das Brandopfer schlachtet, soll man das Schuldopfer schlachten. Und sein Blut soll er an den Altar sprengen, ringsum. Wir können uns das kaum vorstellen. Wird ein Tier geschlachtet, geopfert, zerlegt, das Blut wird aufgefangen, sorgfältig, und dann rings um den Altar gesprengt. Mit einem Büschel Isop. Dann würden wir sagen, unästhetisch, unhygienisch und was alles noch mit Un da angeführt werden könnte. Weiter. Und jetzt. Und alles Fett soll er davon darbringen, den Fettschwanz und das Fett, welches das Eingeweide bedeckt, und die beiden Nieren, und das Fett, das an ihnen, das an den Lenden ist, und das Netz über der Leber, samt den Nieren soll er es abtrennen. Abtrennen. Mit dem Messer. Es ist ein Schuldopfer. Im gleichen Kapitel 7, vielleicht noch Vers 30, seine Hände sollen die Feueropfer Jehovas bringen. Das Fett samt der Brust soll er es bringen, die Brust, um sie als Webopfer vor Jehova zu weben, und der Priester soll das Fett auf dem Altar räuchern, und die Brust soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Und den rechten Schenkel sollt ihr als Hebopfer und euren Friedopfern dem Priester geben. Also und so weiter. Für uns handelt es sich nun um die Zerlegung messerscharf, sauber, den Ordnungen und Gesetzen Gottes entsprechend, das Wort der Wahrheit, das ein Ganzes bildet, wie ein Lebewesen ein Ganzes bildet. Nun, in die Teile zu zerlegen, Eigenarten, messerscharf. Übrigens macht der Geist Gottes das selbst auch. Ihm genügt nicht nur ein scharfes Messer, sondern ein zweischneidiges Schwert, welches nicht das Wort Gottes ist, genauer, er greift auch das Schwert des Geistes, leider übersetzt, nicht falsch, aber nicht treffend, leider übersetzt, welches das Wort Gottes ist. Heißt im Griechischen Rhema, T-U, das heißt Ausspruch Gottes. Wenn Christus kommt und den Gesetzlosen mit dem Hauch seines Mundes zerstört, vernichtet. dann ist ja das das Schwert des Geistes. Wort Gottes finden wir im Text, hebräisch und griechisch, also in literarischer Form, finden wir Wort Gottes in Ruhestellung. Ne? Aber ein Ausspruch Gottes, der gerade jetzt aus seinem Innern kommt, nicht? Da genügt ein Ausspruch Michaels, des Erzengels, gegenüber Satan, genügt, der Herr schelte dich, Satan. Nicht? Der bringt kein Wort mehr hervor. Das ist die Schärfe, das ist bei Michael, ist das nicht der Heilige Geist hier, und ein Ausspruch Gottes selbst, aber einfach ein Ausspruch eines Heiligen Geistes, eines der Heiligen Geister, nicht? Das ist natürlich im Kosmos sehr gewaltig und wichtig. Also, das Wort Gottes, die Wunder, eine der wunderbarsten Einheiten, die existieren. Warum jetzt in ganz genau Messerschärfe, zweischneidiges Schwert, alles scheiden? Nicht? Wozu das zweischneidige Schwert? So scharf, ach, in zwei Richtungen? Nicht? Ausgerechnet dort, um Geist und Seele zu scheiden, zu trennen. Ganz messerscharf. Geist und Seele. Da dürfen wir gleich sagen, warum? Weil wir alle aus der Stellung ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt herkommen, Gott nicht kennend, den Geist Gottes nicht besitzen und nun durch die Gnade Gottes hat der Geist des Lebens, der Heilige Geist, unseren glimmenden Docht gezündet, die Zeugung und die Geburt ausgelöst und vollbracht. Aber jetzt sind wir wohl gezeugt und geboren, aber genauso wie ein Menschenkind, gezeugt und eben geboren, von allem gar nichts versteht, nicht mal weiß. Aber es ist gezeugt und ist geboren. Es muss es eines nach dem anderen lernen. Wachsen, Wachstum. Jetzt kommt das natürliche, geistliche, göttliche Wachstum. Und jetzt? Bis jetzt hat unsere Seele geherrscht und disponiert, weil der Geist fehlte oder unser Geist nur noch ein glimmender Docht war, der keine Führung übernehmen konnte, und alles, was die Seele ohne Geist disponiert, ist wieder göttlich, ist seelisch. Jetzt verstehen wir nicht, warum die Schrift das Wort seelisch durchgehend im Neuen Testament negativ beurteilt. Es ist alles ungeistlich, genau wie wir dann direkt lesen. Da heißt es im Griechischen, der Anthropos Psychikos, also Psyche heißt Seele und Psychikos heißt seelig, also Seele ist das Hauptwort. Und dieser Begriff ist und bleibt vor Gott wunderbar. Eine Seele, ist mehr wert als der ganze Kosmos, als Schöpfung, eine Seele. Und wenn ich nur Schaden nehme an meiner Seele, um den Kosmos zu gewinnen, ne, wird es sich nicht lohnen, schlechter Tausch. Also,
die Seele ist ja auch nicht kosmisch.
Ja. Ist im Kosmos, aber nicht jawohl. Ja. Also, der eben zum Glauben gekommene Mensch hat noch gar keine Kenntnis und noch weniger Erfahrung. Wie sehen die Dinge des Geistes eigentlich aus? Alles, was wir auch als Gläubige noch gut meinen, ausführen wollen und so weiter, ist vorerst noch von der Seele dirigiert und geprägt. Und jetzt gilt es, immer deutlicher, wachstümlich zu lernen halt. Der Geist, der gibt jetzt die entscheidenden Lebensfunktionen und die entscheidenden Impulse unserer Seele, damit unsere Seele jetzt gottgemäß verwandelt werden kann, geheiligt werden kann und sie ihrerseits ihre Funktionen durch die Impulse des Geistes nach dem Wohlgefallen Gottes ausüben kann. Also, wir haben jetzt vor uns das Wort der Wahrheit, das ganze Wort Gottes, das es gilt nun richtig zu trennen, richtig zu schneiden. Ja, bitte, warum soll jetzt das zerschnitten werden, um es mal plump zu sagen? Die das personifizierte Wort Gottes ist ja Christus. Sein Name ist das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. So. Das bedeutet, so wie der Heilige Gottes, der Sohn Gottes, Mensch wurde, um genau nach dem Gesetz als Lamm Gottes sich völlig verwenden zu lassen, ja, vernichten zu lassen, ja, töten zu lassen, ja, sich völlig, entschuldigt, auseinanderschneiden zu lassen, entschuldigt, sein Leib ins Grab, seine Seele als Lösegeld in den Scheol und sein Geist zurück in die Hände des Vaters. Hat Gott ganz scharf geschnitten. Das hier und das da und das hier. Das ist aber nur die drei Haupteinheiten an Christus. Also, das Wort Gottes richtig trennen, schneiden. Warum? Weil das ganze Wort Gottes genauso Opfer Gottes ist. Ja, von Gott einer verlorenen Welt zum Opfer gebracht wird. In Stücke zerlegt werden muss, ja, damit den Einzelnen, das jedem Einzelnen notwendige Nahrungsstück zugeteilt werden kann, nicht? Wie die Mutter dem Säugling etwas anderes gibt als dem 20-jährigen Sohn, nicht? Und so weiter. Und alles fein ordnet. Und zwar beachten wir folgende Gottesworte. Im Psalm 12 fällt das Wort Gottes im Schmelztiegel siebenmal geläutert aus den Himmeln auf die Erde. Ist das ein Opfergang? Siebenmal geläutert, das kommt dann noch dazu. Nicht nur scharf getrennt und geschnitten, nicht? Sondern nach dem Schmelztiegel siebenfach geläutert. Das Wort Gottes wird verworfen, es wird verachtet, als Torheit geachtet, genau, wird gekreuzigt, der Schande übergeben, gelästert und es lässt sich vergewaltigen. Mit Christus konnten sie machen, was sie wollten. Gott ließ ihnen ihren Willen, aber gedachte es Gott dabei gut zu machen. Sogar für die, die sich da versündigt haben. Christus wurde in die Hände der Sünder übergeben. Das Wort Gottes wird in die Hände der Sünder übergeben, in die Hände der Nationen überliefert. So. Und deshalb das Wort Gottes richtig schneiden, teilen. Als Opfer stellt sich unser Wort der Wahrheit auch schon zahlenmäßig dar. Nämlich, das Alte Testament besteht bekanntlich aus 39 Büchern. 39. Was ist 39? Also erstens einmal
1,40.
Ja, das ist gut, nehmen wir das zuerst. 39 ist 40 weniger 1. Was heißt das auf Deutsch? 40 Schläge. Ne? Und damit die Schlagenden sich ja nicht versündigen und einen Streich zu viel geben, wenn sie falsch gezählt hätten, dann haben sie immer nur 39 Schläge gegeben. Also, ist das ein biblischer Ausdruck? 40 weniger 1. Jawohl. Paulus hat wie viel Mal Schläge, wie viel Mal 40 weniger 1 Schläge bekommen? Also mindestens 3-mal, wenn nicht 5-mal. Benjamin bekam ja auch 5 Feierkleider dafür, nicht? Und 5-mal so viel Speise wie die anderen Brüder von Josef. Nur ein Vorbild. 39 ist aber auch noch 3 mal 13, stimmt das auch? Die unheimliche Zahl, die, was eine ganze Menschheit punkto Aberglauben, ist alles konzentriert in der Zahl 13. Und wunderbar, Gott, das längst wissend und kennend, der zuvor alles erforscht hat, hat wieder sich mit dem begnügt, mit der Zahl, die alle anderen nicht wollen. Nämlich, alle die heiligen und allerheiligsten Dinge, nur schon bei der Stiftshütte, das Heilige, das Allerheiligste, die Bundeslade und so weiter, sind alles Funktionen von 13. Der Name Jahwe, Jehova, bitte, 2x13, 26, und so könnten wir weiterfahren. Ja, warum ist denn die 13 so eigenartig? Vor 2000 Jahren gingen 12 Männer miteinander das Land Israel, Jerusalem, und da war noch einer dabei. Und der hat gesagt, ich bin der Letzte, also der 13. Ja, also, und diesem 13. Jesus Christus, ging es dem gut oder schlecht? Ja. Ich darf das nur andeuten. Nun, Altes Testament, 39 Bücher. 3 mal 13 oder 40 weniger 1. Wir wissen ja, die Zahl 40 ist die Zahl der Prüfung, der Beiseitesetzung, der Versuchung. Franzosen richtig in Quarantäne. Das Neue Testament hat 27 Bücher. 27 ist 3 hoch 3. 3 ist die Zahl göttlicher Vollkommenheit. 3 hoch 3 ist aber auch 3 mal 9. Was bedeutet die Zahl 9? Die Frucht des Geistes. Und 3 in göttlicher Vollkommenheit. Das ist das Neue Testament. Altes und Neues Testament, ist es gut, wenn wir beachten, erstens, ob ein Ausspruch Gottes im Alten Testament steht oder im Neuen Testament. Dass wir da mal unterscheiden. Ganz klar. 39 Bücher im Alten Testament und 27 Bücher im Neuen Testament geben wie viel? 66. Und 66 ist 6 mal 11 oder 3 mal 22. 11 ist die Grundzahl der Leiden und 22 ist die Gemeinschaft seiner Leiden. 11 mal 6 mal 11 oder 3 mal 22. Und siehe da, wir beachten, das Neue Testament vergleicht Jesus, haben wir immer wieder gehört, mit neuem Wein, explosiv, gefährlich, und das Alte Testament mit altem Wein und sagt, wer alten genossen hat vorher vom Neuen, der sagt, der Alte ist noch milder, noch besser. Im Alten Testament haben wir Gesetz und Propheten und Gesetz, Psalmen und Propheten. Das fasst das Neue Testament zusammen, einfach das Gesetz. Oder, nachdem Gott ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, die eine Seite, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohne. Das ist auch ein Unterschied. Ist gut, wenn man das beachtet. Und solche, ja, ist, um auf die Zerteilung, Zerschneidung der Organe eines Opfertieres zurückzukommen, so sind das alles Organe geistlicher Natur, um die es jetzt für uns geht, fein säuberlich für sich zu erkennen und zu wissen, das gehört hierher und das gehört hierher. Ne? Also, ist es, hat, nehmen wir mal das Beispiel, das Bruder Dr. Meyer mal als Arzt sich erlaubt hat, zu sagen, die Niere, wir haben ja gelesen da von den Nieren, die sondert, filtriert wunderbar das saubere Wässerchen ab. Ne? Dass die Niere, müsste man verstehen, wenn die mal sagen würde, was hat da der stinkende Kerl mit der Dickdarm, ne? Der Mastdarm zu tun. Ne? Mit dem will ich doch nichts zu tun haben. Ne? So. Also, ganz verschiedene Funktionen. Und so ist im Wort Gottes, das Wort Gottes ist ein wunderbarer, auch literarisch jetzt beurteilt, ein wunderbarer Organismus. Ne? Für den der menschliche Organismus oder die Organismen der Tierwelt ne, nur fast Schattenrisse sind. Im Neuen, die Evangelien, die Briefe, die Offenbarung, und siehe da, es taucht die Zahl 7 auf, Paulus bedient 7 Gemeinden. Mit seinem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Und von den 12 Aposteln, die bedienen auch 7 Gemeinden. Sind genau bei Paulus 7 Gemeinden, die er bedient, also die genannt werden. Und dann bei Petrus auch. Und zwar, Paulus schreibt 14 Briefe. 14 Briefe. Und die Apostel der Beschneidung, die der Beschneidung dienen, Petrus, Johannes, Jakobus, Judas, sind 7 Briefe. Eigenartig, wie diese Ordnungen eben Tatsache sind. Aus dieser Ordnung bei Paulus sind es 14 Briefe, bei den 12 sind es 7 Briefe. Nur dann sind es bei Paulus 14 Briefe, wenn auch der Hebräerbrief dem Apostel Paulus zugeteilt werden darf. Und das ist für mich nur noch eine äußere Bestätigung. Dann haben wir die Einheit unserer Erde und die Völker der Erde. nach 1. Chroniker 1 wurde eines Tages die Erde geteilt. Und zwar rein buchstäblich, geografisch. Die Erde, das Trockene, von dem der Schöpfungsbericht Zeugnis gibt, war eine Masse, ungetrennt, nicht in Erdteile zerrissen. Das kam erst, schlagen wir mal 1. Chroniker 1 auf. Na, oh, dann habe ich die Stelle gar nicht unter. Hat jemand Heber? Jetzt habe ich. Ja. 1. Chroniker 1, Vers 19. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Nicht verteilt, sondern zerrissen, gespalten. Und das ist einige Jahrhunderte nach der Sintflut lebte dieser. Und deshalb hat er den Namen Peleg, Zerreißung, Zertrennung. Da hat sich die eine Erdmasse getrennt, und zwar abgewandert in verhältnismäßig kurzer Zeit bis zur heutigen Gegebenheit der fünf großen Erdteile. Ganz klar ist, geologisch, geografisch, physikalisch, chemisch, dass die Westküsten von Afrika und Europa genau an die Ostküsten von Südamerika und Nordamerika anpassen, so was die Vorsprünge und Einbuchtungen betrifft, vor allem was die Gesteinsmassen und die geologischen Schichten und so weiter betrifft. Da haben wir ganze wissenschaftliche Nachweise. Die Erde und auf der Erde die Sitzit Nationen, Semiten, Hamiten, Japhetiten, alles gewaltige Unterscheidungen zu beachten, umso mehr, als Paulus bezeugen darf in seiner Rede an die Athener. Gott hat die ganze Menschheit geschaffen aus einem Blute. Aus einem Blute alle Menschen geschaffen, aber wieder hat Gott die Unterschiede gemacht, die Organe abgeteilt einer ganzen Menschheit. Wunderbar, aus einem Blute geschaffen und gefallen. Im Blute Adams waren alle anderen da, drin, samenmäßig. Und warum wunderbar? Und Gott bleibt dabei und macht aus einem Blute eine neue Menschheit. Ja, aus dem zweiten Adam, dem letzten Menschen, Jesus Christus. Aus seinem Blute macht er eine neue Menschheit. Die Menschheit ist wieder unterteilt in die Nationenwelt. Das Volk Israel in der Mitte und die Auswahl aus allen Israel und Nationen, die Gemeinde des Leibes des Christus. Der alte und neue Bund, alter und neuer Wein haben wir gesehen. Das Gesetz geht bis auf Johannes den Täufer. Von da ab wird das Evangelium Gottes verkündigt. Das Gesetz und die Propheten, der alte Bund, ein Schatten und in den Propheten gegeben und das Neue im Sohne. Und wenn wir ein Wort in Hebräer 8, Vers 13 beachten, also und ähnliche, dann kann man kaum eine solche Niederschrift jemand anderem zumuten als dem Apostel Paulus. Also, was haben wir gesagt? Hebräer 8, Vers 13. Nein. Also, Entschuldigung. Aha. Indem er sagt, einen neuen Bund ist gemeint, hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Kann das ein gesetzestreuer Jude ertragen, so etwas zu lesen? Niemals. Oder Vers 16 im Kapitel 7. Der Priester nach der Weise Aarons, nach dem Gesetz, der es nicht, oder zuerst Vers 15 noch, und es ist noch weit augenscheinlicher, sicherer, wenn nach der Gleichheit Melchisedeks ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen, fleischernen Gebotes geworden ist. Also, auf was für einer Basis ist Aaron, sind Aaron und seine Söhne hohen Priester geworden? Der es nicht nach dem Gesetz eines fleischernen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Also einen klaffenderen Gegensatz könnte man sich kaum denken. So etwa. Der das Wort der Wahrheit richtig schneidet. Macht das der Apostel Paulus? Unbarmherzig. Also wieder ein hohe Priester das Tier unbarmherzig in seine Teile zerlegt und sagt, das gehört daher, das hat diesen, muss jetzt so verwendet werden und so weiter und so weiter. Ganz gewaltig.
Aber wunderbar.
Aber wunderbar. Wunderbar. Und dann das Wunderbare, dass der alte Bund, der jetzt veraltet ist, und dem Verschwinden nahe ist. Der alte Bund, gelesen, verstanden, praktiziert nach dem Buchstaben, ist veraltet, dem Verschwinden nahe. Aber Gott hat es in seiner Weisheit verstanden, gleichzeitig in den gleichen, vorerst tötenden Buchstaben die herrlichsten Geheimnisse darin zu verbergen, die im Herzen Gottes vorhanden sind. Also, die meisten von uns kennen ja das Büchlein, das eines der wenigen von mir, das heikelste. Judas Ischariot und die Liebe Gottes. Das ist wirklich ein göttlich-klassischer Fall. Dafür, dass das ganze Fragenproblem in Bezug auf die Person des Judas Ischariot einerseits und die Liebe Gottes und die Liebe Jesu, er als Jünger Jesu und so weiter und so weiter, und er ist unter ihnen der verlorene Sohn, nicht der Sohn des Verderbens, bitte, wie die Übersetzungen sagen, nein, sondern der Sohn des Verlorenseins, heißt es im Griechischen. Also, alle, die sich im Neuen Testament in Bezug auf diese Person beziehen, die eine ganze Menschheit immer wieder mit Fragen und Problemen füllt, werden die Fragen eine nach der anderen und die Probleme komplexer im Alten Testament in einer solchen überragenden Weise beantwortet und die Probleme gelöst, dass man es fast nicht für möglich halten kann, auch als Gläubiger, auch als Mensch, der allem glaubt, was geschrieben steht. So wunderbar, so ergreifend in Weisheit und Liebe und Barmherzigkeit. Also, da muss der normale Fromm, ja, es ist doch so, die entsprechenden Reaktionen, die, von denen ich dann hörte, von dem Schriftchen, waren auch so, mit einem Wort, da hört ja alles auf. Ne? Da hört ja alles auf. Ne? Ja. Nämlich unsere ganze Frömmigkeit. Ja. Die hört da auf. Und das überaus heilsam. Überaus heilsam.
Ja. Also war Gott in Christo und versöhnte das ganze All mit sich selbst, ihnen die Übertretung und das Böse nicht zurechnen. Mhm. Aber das glauben wir eben noch nicht.
Ja. Aber so steht nicht geschrieben.
Das habe ich jetzt
gesagt. Aber stimmt, ja. Stimmt beides. Können wir gar nicht fassen, noch nicht fassen. Was hat Gott im Paradies schon gemacht? Ein Strom ging aus von Eden. Original Eden ist das Paradies, der dritte Himmel, in den der Apostel Paulus entrückt worden ist, wo er bekannte, ob mein Leib dabei war oder nicht, das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht beachtet. Das heißt also für uns, diese Bemerkung des Paulus, ob im Leibe oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Was bedeutet das? Wieder mit einer Messerschärfe der gesunden Lehre. Bitte Kassette wenden. Wieder mit einer Messerschärfe der gesunden Lehre. Es gibt eine Lehre, ausgerechnet von Lehrern, die sich Mühe geben, eine gesunde Lehre zu verkündigen. Die sagen, auch wenn der gläubige Mensch stirbt, dann ist er nach Leib, Seele und Geist tot und weiß bis zur Entrückung, Auferstehung, Entrückung, nichts von allem. Schriftlich von dem Chef dieser Lehrer: auch der Gläubige ist so lange mausetot. So. Aha. Ob im Leibe oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Was heißt das also? Ganz besser scharf. Also für Paulus war es klar, messerscharf klar, auch wenn mein Leib nicht, der braucht gar nicht dabei gewesen zu sein. Ne? Trotzdem hätte ich alles das Unaussprechliche, Unbeschreibliche, was ich gesehen und gehört habe, gleichwohl gesehen und gehört. Ne? Aha. Also da war er nicht, wäre er nicht mausetot gewesen, wenn er außerhalb des Leibes gewesen wäre. Im Gegenteil, dann wäre der, ja, der Fettsack weg, nicht? Das Bleigewicht der Sünde und des Todes. Nun, jetzt noch einmal, ein Strom ging aus von Eden, von Gott, Gegenwart Gottes. Um den Garten, der Garten Eden für Adam, den ersten Menschen, war von Gott gepflanzt worden, aber war, auf der Erde ist ja alles nur ein Schattenriss, höchstens ein Modell, ne, von den Originalen. Ne. Das heißt so, das Gesetz hat ein Schatten der himmlischen Dinge, welche ihrerseits nur Modelle sind von den wirklichen göttlichen Werten. Ne. Ich kann von einem Wesen kann ich ein Modell machen. Also von einem Haus kann ich ein Modell machen. Ich kann das Modell noch in ein Licht stellen, das wird es noch im Schatten. Ne? Also das sind immer eines Modell ist noch, hat noch Länge, Breite und Höhe und der Schatten hat nur noch zwei Dimensionen und ist flach, eine dunkle Angelegenheit und das macht Gott. Um den Garten zu bewässern. Und von da aus teilte sich dieser eine Strom in vier Ströme. Wenn wir jetzt denken, im Hohen Lied, deine Seele ein Garten. Ein Garten. Und sie spricht zu ihm, mein Geliebter komme in seinen Garten und esse ihm köstliche Frucht. Und die Sulamit im Hohen Lied, die Geliebte auf höchster Ebene, sind wir, die zum Frieden gebracht, heißt Sulamit. Die Heilskörperschaft, ja, die erste, die er zu sich gezogen hat aus lauter Liebe, ein Garten Gottes. Wir sind ein Garten Gottes. Und der eine Strom von Gott selbst, der uns zufließt, heißt, da ist ein Gott und ein Vater und ein Herr und ein Glaube und eine Taufe. Alles ein Strom, um uns, den Leib des Christus, zu bewässern. Und dann gilt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe, und jetzt bleiben wir beim Leib des Christus, glaubt Christus an allem, was die Schrift sagt. Und aus dessen Leibe, das sind wir, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und zwar vier. Das heißt, eben in die ganze übrige Welt. Nicht nur wie im Anfang vom tausendjährigen Reich, ein Strom vom Heiligtum nach Westen und einer nach Osten. Aber dort heißt es auch, und wo der Doppelstrom hinkam, wurde alles Tote lebendig und alles Kranke gesund. Dürfen wir wissen. Die Stellung, die Gott uns zugeteilt hat in Bezug auf das.
Ja. Johannes 14.
Ja.
So. Jetzt steht ja geschrieben, was er mit uns vorhat. Euer Herz werde nicht beschürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubet auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Mhm. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid.
Ja.
Sind wir bei Jesus Christus im unbewussten Zustand, wenn er uns aus diesem Leib herausholt? Das steht hier nicht geschrieben.
Ach so, das als Ergänzung zum anderen.
Ob im Leibe oder außerhalb im Leibe, wie Paulus gesagt hat, also
naja.
Wir glauben allem, was geschrieben steht.
Jawohl,
diskussionslos, nach meiner Ansicht.
Ja. Und jetzt noch das angeführte Wort, das wir jetzt gehört haben. Das nehmen wir jetzt noch ganz scharf unters Messer. Ganz scharf unters Messer. Da schreibt Johannes. Wunderbar. Zu wem hat Jesus diese Worte gesagt?
Zu seinen Jüngern. Unter Gesetz.
Zu seinen Jüngern, noch unter Gesetz. Ja. Wunderbar. Ja. Wir wären vollständig zufrieden. Ne? Wenn das jetzt vollständig genauso für uns gelten würde. Ne? Das entspricht noch nicht dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, Paulus, mir, nicht uns, mir anvertraut worden ist. Wieso? Denn wir wohnen nicht nur bei ihm, in seinem Hause, sondern unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott.
Halleluja!
Noch eine Note, Stufe tiefer. Noch tiefer. Oder noch höher, wie wir wollen. So. Warum Gott so viel teilt und unterteilt und Kleinigkeiten unterscheidet. Um jetzt alles auseinander. Wie heißen da die beiden Fremdworte? Was wir jetzt als ein Opfertier auseinanderlegen, zerlegen.
Sezieren,
ja, aber das typische, klassische Wort. Analyse, das heißt auflösen, auseinanderlegen, auseinanderbreiten, zerteilen. Analyse, und das Gegenstück heißt, Fremdwort, Synthese, Zusammensetzung, zusammen. Ja. Gott lässt sich in Christo auseinanderbreiten, auseinanderlegen, das Wort Gottes. Ja. Damit wir überhaupt Einsicht bekommen in die Wunder aller Kleinigkeiten.
Also darf ich auf eine Stelle aufmerksam machen.
Ja, gern.
Der erste Mensch wurde ja schon auseinandergelegt.
Jawohl.
Und da ist bezeichnet in 1. Mose 2, Vers 21, er lief auf Adam einen tiefen Schlaffall.
Jawohl.
Und er entschlief.
Aha.
Das bedeutet, der Körper wurde auseinandergenommen.
Jawohl.
Seine Existenz war dann nicht aufgehoben.
Gar nicht, nein.
Das erste Mal, wo Entschlafen vorkommt. Das bedeutet also, gegenüber dem, der das lehrt, Entschlafen weiter existiert.
Jawohl. Ja. Und noch etwas. Und das Wort, die Gläubigen, die entschlafen sind, ist ganz klar, dass das Wort Gottes, der Geist Gottes, diese Bezeichnung entschlafen, die in Christo Entschlafenen, ne, zum Beispiel, das kommt mindestens 10, 15 Mal vor im Neuen Testament, bezieht sich das Eingeschlafen oder das Entschlafensein nur immer nur auf den Leib. Nein. Da war auch nur der Leib in Frage, der da auseinander operiert wurde, nicht wahr?
Also. Aber es gab trotzdem dann zwei Menschen.
Bitte?
Es gab trotzdem
zwei Menschen, ja. Ja. Jawohl.
Die
ja.
Erste Teilung.
Jawohl. Ja. Und zwar. Und zwar nebeneinander gestellt ist, was vorher ineinander war. Das ist typisch Analyse. Also eine Einheit hat Gott, ja, das ist das wunderbarste Modell, das Herauslösen der Eva aus dem Adam, das den weiblichen Teil aus dem männlich-weiblichen herauszulösen. Da dürfen wir uns jetzt die Frage stellen, hat Gott da ganz fein säuberlich geschnitten, herausgelöst, die Eva? Wunderbar. Also der Adam war auf alle Fälle entzückt, nicht? Ob dieser Operation. Nicht? Ja. Und wir Brüder haben auch nicht viel dagegen, dass es Frauen gibt. Es gehört. Ja. Ja, also das ist ja das. Da haben wir es ja. Wunderbar. Ja. Ist noch ein bisschen.
Ja, die Zweiteilung, also von der Einheit Adam in die Dualität, das zeigt ja schon der erste hebräische Buchstaben. Mit dem J und der Waff.
Ach so.
Ist aber die Eins.
Ach so.
Sind
wir dann zwei. Ach so. Ja, jetzt. Ja, jetzt käme noch die Sprache. Nun. Israel, das ganze Volk, dann wird der Stamm Levi auserwählt zum Priesterdienst. Im Stamm Levi wird auserwählt die hohen Priester. So haben wir Volksmasse Israels, die Leviten als Ganzes, Diener am Hause Gottes, aber nur die hohen Priester bis ins Allerheiligste. Und da haben wir vor uns die Dreiteilung. Wenige sind auserwählt, dargestellt durch die hohen Priester. Viele sind berufen, alle Leviten, viele. Gerettet aber werden alle. Das sind die drei Stufen. Hause Gottes kennen wir ja wunderbar. Ordnungen des Hauses Gottes. Dann das Diesseits und das Jenseits und alles. Und das Schrecklichste von allem ist ja, was wir lesen, bei der messerscharfen Teilung Gottes. Und Gott setzte Feindschaft. Er schied das Licht von der Finsternis. Und er schied die Wasser vom Trockenen. Und er schied, das ging noch, aber er setzte Feindschaft zwischen dem Samen Satans und dem Samen des Weibes. Er setzte Feindschaft durch das Gesetz, Feindschaft zwischen Israel und den Nationen. Er setzte Feindschaft und so weiter. Und das dürfen wir uns erinnern, abschließend. Ich darf noch eine Reihe von Ausdrücken nur gerade noch nennen, was wir einen Wortschatz vom Begriff Teilung, Trennung, Teilung haben. Also unser Thema war das Wort der Wahrheit richtig teilen. Zeitteilung, Raumteilung, Erbteilung, Erdteilung, Sprachteilung, Völkerteilung, jede Art von Teilung und Trennung und so weiter. Ganz gewaltige Dinge. Aber der Scheidevorhang, wir kennen da die Stiftshütte, haben viele schon die Skizzen und Bilder gesehen. In der Stiftshütte stellt der Scheidevorhang das Gesetz dar. Das Gesetz der Gebote in Satzungen, die Zwischenwand, der Vorhang. Das Gesetz der Gebote in Satzungen. die Feindschaft, schreibt Paulus. Ist wunderbarerweise nicht nur übereinstimmend mit dem Hebräerwort, dass der Leib, der Fleischesleib des Christus, am Kreuz hängend, an vier Nägeln, welcher der Vorhang, der Scheidevorhang, schreibt der Hebräerbrief, welcher den Fleisch, das sein Fleisch bedeutet, also seinem Fleisch das Leib, ne? Der Scheidevorhang hängt auch an vier Nägeln, wie der Leib Jesu. Und der Leib wird auch bezeichnet als Gewand, als Kleid, als Vorhang. Und jetzt, das Wunderbare, beim Bau der Stiftshütte hieß die göttliche Anordnung: Baue die Hütte so, dass das Ganze ein Raum sei, nicht in zwei Teile geteilt, das Ganze eines sei. Und erst später, ja, und zwar das Ganze eines, aber überdeckt mit 2x5 wunderbaren Teppichen, nicht? Also überdeckt. Und die Stelle, wo die 2x5 Teppiche jetzt, das war ein Riesenteppich dann, zusammengefügt wurden, füge diese zwei Teppiche, die großen, zusammen mit 50 goldenen Ringen. So. Und jetzt nennt das Hebräische diese diese Stelle, wo die zwei großen Teppiche zusammengefügt wurden mit 50 goldenen Ringen, ne? Zahl 50 ja schon, ne? Heißt, das ist die Zusammenfügung, ne? So, dieser Nahtstelle, die Zusammenfügung. Ja. Und jetzt, wo Gott dann gebietet später, jetzt heißt es, hänge ein Scheidendes auf an die, unter die Zusammenfügung. Also, jetzt dürfen wir da mal ganz einfach die unnötige Frage stellen. Hängt die Zusammenfügung an dem Scheidenden oder hängt das Scheidende an der Zusammenfügung? Ne? Was war zuerst da? War zuerst das Scheidende da und dann später kam die Zusammenfügung? Zuerst war die Zusammenfügung da, die Einheit. Zusammenfügung. Und dann erst musste sich die Zusammenfügung bequemen, dass an ihr genau das Gegenteil aufgehängt wird, was sie ist. Ne? Scheidung ist Gegenteil von Zusammenfügung. Kommt die weitere Frage: Wurde das Scheidende weggenommen, als Jesus am Kreuz starb, oder die Zusammenfügung? Aha. Das heißt, von Gott aus heißt das, das ist jetzt wieder Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Die Zusammenfügung der Versöhnung des Alls, die war von Gott schon längst da. Nicht? Und dann konnte Gott sich alle Scheidungen und alle Trennungen und alle Feindschaften sich erlauben. Warum? Weil dann, wenn die wegfallen, die Herrlichkeit der Zusammenfügung noch 7-mal wunderbarer ist, als wenn es inzwischen nie Trennung und Scheidung und Feindschaft gegeben hätte. Soweit für heute.
Dann das 50. Halbjahr.
Ja.
Ja.
50 goldene Klammer, meinst du?
Ja, 50. Halbjahr für ja. Israel.
Jawohl.
Da passiert ja auch etwas in Sachen Zusammenfügen.
Jawohl.
Das
ja.
ist ganz wunderbar.
Jawohl. Also, die beiden Brüder, denen wir danken.
Ja, lieber himmlischer Vater, ich möchte dir im Namen Jesus jetzt danken betaald van mijn keur. Ik was u zijn lieblijk geschenkt. In die almacht, in die grootste en in die onzaglijke liefde. En in die samenvoeging die du geschaffen hast, dreist du alles. Und damit auch uns. Und wir dürfen uns verbunden wissen mit dir, Herr Jesus. Und wir dürfen wissen, Herr, dass du nicht ruhst, bis du alles wieder dort hast, wo dem es ausgegangen ist. Und du mal alles in allem wirst, Herr. Und so danken wir dir, Herr, dass wir ein Glied von dir sind. Dass wir dürfen wissen, Herr, dass du jedes einführst, weil du, Herr, die Einheit bist. Wir dürfen wissen, Herr, auch in Bezug von deinem baldigen Kommen, Herr, dass auch die Stunde bald da ist, Herr. Und dass du dich in deinem Wort immer mehr dich zu den Deinen neigst und erfüllen und erleuchten möchtest, dass sie dich erkennen, wie wir jetzt auch gehört haben, von deinem Wort her. Du redest, Herr, bis du das lebendige Wort bist. Und wir danken dir für den Abend.
Amen. Amen.
Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir es Glauben fassen dürfen, dass aus dir der Ursprung des Lebens, dein geliebter Sohn, hervorgegangen ist und dass die Mehrung des Lebens kein Ende finden wird.
Oh, danke.
Und wir danken dir dafür, dass wir jetzt so ernst daran erinnert worden sind, auch uns zu befleißigen, uns dir so darzustellen als Arbeiter, die dein Wort in gerader Richtung zerschneiden. Ach, lieber Herr, du weißt, wie viel krumme Schnitte wir in unserem Leben schon gemacht haben und wie dein Wort vergewaltigt worden ist. Aber wir dürfen glauben und danken dir dafür, dass, wie der Dichter es sagt, alles Getrennte sich wiederfindet, weil nichts in sich selbst existent sein kann, sondern alles zusammengehört. Dafür hast du gesorgt, du Herr, wirst dieses Ziel auch erreichen und alles neu machen, alles vollenden. Wir beten dich dafür an und danken dir, weil du ein wunderbarer, herrlicher Heiland bist, für diese Hoffnung. Segne jetzt unseren lieben Bruder. Aber Dank, dass du ihm die Weisheit schenkst, dass er uns belehren darf, dass wir ein freudiges Jahr zu all dem haben dürfen. Bewahre ihn auf dem Wege, bewahre uns alle in deinem Frieden und lass uns auch jetzt daran erinnert sein, dass wir die Einheit des Geistes bewahren, im Bande des Friedens. Dafür sei dir Dank und Anbetung. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ich kam mir gerade noch in den Sinn, habe einen Gedanken, einen Satz gar nicht fertig gemacht, nämlich, dass die Weisheit Gottes, nachdem festgestellt wird, der alte Bund, das Gesetz, veraltet und was veraltet ist, dem Verschwinden nahe geworden, nach dem Buchstaben. Wir aber wissen, sagt Paulus, dass das Gesetz geistlich ist. Wir können das ganze Gesetz nochmal lesen. Jeden Buchstaben, wie da steht, verwandelt sich in Geist und Leben.
Das Schönste eben, was du jetzt gesagt hast, ist ja, wir haben ein Gesetz.
Ja.
Und nach dem Gesetz muss er sterben.
Ja.
Und er ist gestorben am Kreuz.
Ja.
Durch die schändlichste Tat, die Geschöpfe seinem Schöpfer antun konnte, hat er das ganze All mit sich versöhnt. Halleluja! Amen!
weiteres Band leer.